Was ist der Verbraucherrat?
Im Prinzip vertreten wir die 80 Millionen Verbraucher in Deutschland. Wir versuchen, die Verbrauchermeinung über Studien im Vorfeld auch abzuholen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Mhm. Die angebundenen Deckel, wer kennt sie nicht, an den Einwegflaschen. Wer hat sich nicht darüber schon mal geärgert? Also ich ärgere mich regelmäßig. Wir hoffen darauf, eine einheitliche, gute Verschlussmöglichkeit in die Normung einzubringen und dass die Wirtschaft auch offen dafür ist und das dann auch umsetzt.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen erzählen wir euch hier mit Gästen von DIN die Normung von verschiedenen Seiten. Ihr hört die Folge vom November 2024, Normung gestern. Da gehen wir der Frage nach, gab es ein Leben vor der Norm? Und wenn ja, wie muss ich es mir vorstellen? Und da ich ja mit lebenden Personen spreche, die aktive Gremien leiten, stellt sich natürlich die Frage, und woran arbeitet ihr jetzt? Wenn ihr euch über diesen Namen wundert, der Ameisentalk baut auf Menschen sind keine Ameisen auf. Da erfahrt ihr alles, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Damit fangen wir jetzt nicht nochmal an. Wir gehen einfach davon aus, ihr kennt dieses System Normung. Ihr wisst, dass das interaktiv ist. Ihr wisst, dass ihr eingeladen seid, euch einzubringen. Ihr wisst, dass ihr uns anrufen könnt, wenn irgendwas ist, wenn ihr findet, die Norm ist total veraltet, die Welt hat sich weitergedreht, da muss mal was geändert werden, angepasst werden und so weiter. Darauf gehen wir nicht wieder ein. Wie gesagt, wenn das für euch neu ist, dann hört doch nochmal in diesen anderen Podcast rein. Meine Gästin heute ist Nathalie Tang. Du leitest einen ganz spannenden Ausschuss, ein ganz spannendes Gremium, nämlich den Verbraucherrat im DIN. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist.
Hallo Amelie, freut mich, dass du mich eingeladen hast und ich was berichten darf über unsere Arbeit und den Verbraucherrat.
Sehr, sehr gerne. Das ist nämlich eine ganz wichtige Stimme und auch ein ganz lustiges Gremium. Es ist nämlich kein normaler Normenausschuss, sondern irgendwie was anderes. Was ist der Verbraucherrat?
Ja, der Verbraucherrat, wir sind die Stimme der Verbraucher. Und zwar für die nicht gewerblichen Endverbraucher vertreten wir die Interessen in der Normung auf nationaler Ebene, europäischer Ebene und internationaler Ebene.
Wieso brauchen die VerbraucherInnen eine Stimme in der Normung?
In Deutschland gibt es 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher und nicht jeder kann sich an den Normungstisch setzen und die Interessen vertreten und ist auch gar nicht der Experte dafür. Und deshalb bilden wir die Verbraucherstimme ab.
Und wieso sollte ein Verbraucher, eine Verbraucherin in der Normung sein?
Es ist ja ganz wichtig, wir haben verschiedenste Normen, die Verbraucher betreffen. Die Normen bieten den Verbrauchern Vorteile, beispielsweise wenn es darum geht, dass Normen für Verbraucher den Alltag viel sicherer machen, zum Beispiel Schulranzen und auch andere Vorteile bietet die Normung, Kompatibilität, leichtere Handhabung, Information. Also es gibt vielfältige Vorteile für die Verbraucher und dafür setzen wir uns in der Normung ein.
Das heißt ja, dieses übliche Vorurteil, was ich draußen immer höre, wenn ich irgendwo über Normung spreche, ja, da sitzt ja nur die Großindustrie und wenn ich nicht irgendwie viel Geld im Rücken habe, dann habe ich ja sowieso nichts zu melden. Ihr seid quasi das Gegenbeispiel dafür.
Ja, im Prinzip vertreten wir die größte Lobby sozusagen, wie gesagt, die 80 Millionen Verbraucher in Deutschland.
Die nur halt nicht so organisiert sind, wie wir das von der Fossil-Lobby oder anderen kennen.
Ja, deshalb gibt es uns. Wir sind die Organisation bei DIN, aber werden finanziert vom Bundesministerium für Verbraucherschutz und Umwelt, vom BMUV.
BMUV, okay. Das heißt, ihr seid so eine Art Normungs-NGO für Verbraucherstimme.
Genau. Letztendlich sind wir organisiert und vertreten die Verbraucher in der Normung. Unser Sitz ist im DIN-Gebäude, aber wir sind unabhängig von DIN. Das ist ganz wichtig zu betonen. Wir vertreten ja die Interessen der Verbraucher. Und von daher, wir könnten theoretisch auch woanders sitzen. DIN darf nicht unsere Meinung oder Position beeinflussen. Und DIN muss sich ja sowieso neutral verhalten in der Normung. Deshalb ist das abgesichert, dass wir finanziert werden vom Ministerium.
Spannend. Mhm. Wer darf denn eure Meinung beeinflussen? Also ihr selber natürlich, ihr seid ja auch VerbraucherInnen im Zweifel.
Genau. Vielleicht mal kurz zur Organisation und zur Struktur. Es gibt einmal ein übergeordnetes Entscheidungsgremium, bestehend aus 7 Mitgliedern von Verbraucherorganisationen oder verbrauchernahen Organisationen. Der Vorsitzende kommt von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Dann ist ein Mitglied vertreten von der Stiftung Warentest, von der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, von der Verbraucherzentrale Hessen, von der DHB Netzwerk Haushalt und von dem BSI, also Bundesamt für Informationssicherheit, und auch von Bundesanstalt für Barrierefreiheit. Und diese Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und unabhängig von DIN. Und die entscheiden, in welchen Projekten wir mitarbeiten und in welchen nicht. Und sozusagen über unser Arbeitsprogramm in erster Linie. Und die beraten halt DIN zu Verbraucherfragen und geben die verbraucherpolitischen Leitlinien für uns vor. Unser Arbeitsprogramm, wir sagen immer, fängt bei A an, geht über Außenmöbel, über B wie Biometrie, so Z wie Zahnpflegemittel. Also ganz viele verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten. Das sind aktuell über 200, also insgesamt 210. Und wir von der Verbraucherratsgeschäftsstelle, wir sitzen hier im DIN-Gebäude. Wir haben 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind sozusagen das ausführende Organ, die rechte Hand des Beirates. Und wir bringen die Verbrauchermeinung in die Normung ein, entweder in persona selber oder wir suchen halt entsprechende Experten, die sich mit dem Thema besonders auskennen. Und diese Personen kommen von Verbraucherorganisationen auch, von Stiftung Warentest beispielsweise, von verbrauchernahen Organisationen, wie von Prüfinstituten aus der Wissenschaft, von Behörden. Und mit denen arbeiten wir so zusammen. Das sind die ehrenamtlichen Verbrauchervertreter. Ja, wir bilden, wie gesagt, ein ganz großes Spektrum ab. Verschiedene Arbeitsfelder, zum Beispiel die Gebrauchsgüter, dazu zählen für uns die Haushaltsgeräte, Spielzeug, Bauen und Wohnen, Fahrräder, Elektroscooter. Und da geht es halt um die Produktsicherheit in erster Linie. Dann Verbrauchsgüter, da geht es um Lebensmittel, also Lebensmittelhygiene. Da geht es um die gesundheitliche Unversehrtheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auch im Dienstleistungsbereich sind wir tätig. Da geht es um auch die Transparenz, dass die Verbraucher letztendlich auch viel durch gute Informationen eine größere Vergleichbarkeit haben und auch vor Täuschung geschützt werden können. Ja, und dann auch ganz wichtig ist uns der Bereich der schutzbedürftigen Verbraucher. Also wir treten ein für die kleinen Verbraucher, für die großen Verbraucher, für die älteren Personen und für Menschen mit Behinderung. Und da setzen wir uns beispielsweise ein im barrierefreien Bauen. Und weitere Aspekte sind zum Beispiel auch die Digitalisierungsnormung. Da sind wir in der künstlichen Intelligenz, vertreten die Verbraucherstimme. Und ja, in der Digitalisierung geht es auch um Datenschutz und Datensicherheit und Schutz der Persönlichkeitsrechte. Und an horizontalen Themen arbeiten wir mit beispielsweise an Grundlagenthemen wie Gebrauchsanleitung, Bedienungsanleitung. Also fachlicher, richtig korrekter Begriff wäre Nutzungsinformation. Und da haben wir uns auch sehr stark engagiert.
Wahnsinn. Das heißt, die Leute, die am Ende von den Normen idealerweise gar nichts mitkriegen, weil sie sich einfach heimlich still und leise darauf verlassen können, dass im Hintergrund dafür gesorgt wird, dass alles passt, die haben eine eigene Stimme durch euch.
Genau. Wir sind deren Vertretung. Absolut. Was ich noch erwähnen wollte, darauf bin ich, glaube ich, noch gar nicht eingegangen, das wichtige Arbeitsfeld Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, da sind wir auch intensiv engagiert, beispielsweise an der Umweltkennzeichnung, Ökodesign, Materialeffizienz, und das baut sich immer mehr aus und Klimathemen, auch andere Themen kommen näher an uns heran, zum Beispiel auch Tierwohlthemen.
Ach Wahnsinn, das sind doch alles eigentlich Themen, die in der Politik besprochen werden. Was macht denn da die Normung?
Ja, in erster Linie sollte es auch in der Politik besprochen werden. Entweder wir schieben das durch die Normung an, aber andersrum auch, wenn die Politik etwas vorgibt, dass die Normung sozusagen eine Handlungsempfehlung gibt, wie etwas umgesetzt werden kann.
Ihr schiebt über die Normung was an. Hast du ein Beispiel? Habt ihr mal was über die Normung angeschoben, wo du sagst, das ist echt ein großer Erfolg, dass das geklappt hat?
Ja, also ein ganz großer Erfolg, aber der hat sehr, sehr lange gedauert. Und zwar einheitliche Ladeschnittstelle USB-C für die tragbaren elektronischen Geräte, wie für Smartphones, Tablets, Digitalkameras. Da haben wir an der Normung mitgearbeitet. Über 20 Jahre mussten wir an diesem Thema arbeiten, bis das dann wirklich auf EU-Gesetzesebene angekommen ist. Also beispielsweise seit 2002 hatten wir einen Antrag gestellt in der Normung für die Anschlüsse, für die akkubetriebenen Geräte und Ladegeräte. 2005 haben wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und dann haben wir 2006 das bei ISOCOPOLCO eingereicht. ISOCOPOLCO ist die internationale Verbraucherplattform sozusagen in der Normung. Und dort wurde das als total wichtiges Verbraucherthema anerkannt. Und da hat der ISO-Generalsekretär das sogar bei IEC eingereicht, also bei der Elektronormung der internationalen Organisation dafür. Und letztendlich ist es 2021 bei der EU-Kommission wurde ein Vorschlag präsentiert. Auf der Grundlage der EU-Funkanlagenrichtlinie wurde der Ladeanschluss und die Schnellladetechnologie, dass die harmonisiert werden sollten. Und seitdem sollte jetzt der USB-C-Ladeanschluss halt zum Standard werden, halt für die kleineren Geräte. Und zugrunde liegt halt die Norm, an der wir mitgearbeitet haben. Das ist die DIN EN IEC 62 680 013, mit einem ganz langen technischen Titel. Und letztendlich ist es so, 28. Dezember 2024 müssen in der EU die verkauften Geräte für Smartphones, alle, die mit einem Kabel aufgeladen werden, mit diesem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet sein. Und das gilt EU-weit und eine Pflicht gibt es dann auch für die Notebooks, aber erst im April 2026. Also es war bis dahin ein wirklich langer Weg für uns. Man braucht in der Verbraucherratsvertretung wirklich einen sehr langen Atem, aber es kann sich dann auch dadurch sehr lohnen.
Wahnsinn. Also wenn ich das nochmal in anderen Worten nachzeichnen darf, ihr habt auf nationaler Ebene in den 2002er, 2003er Jahren das Thema eingestielt, weil ihr festgestellt habt, es gibt auf VerbraucherInnenseite den Bedarf, dass man hier mal nicht hunderte von Kabeln hat, sondern einen Ladestecker.
Genau.
Dann wurde erkannt, das ist wirklich wichtig und hat es sogar auf internationaler Ebene gehoben im VerbraucherInnen-Vertretungsbereich. Und ich meine, wir haben ja alle zu Hause diesen Kabelsalat gehabt, das kann ich bestätigen, diesen Bedarf gab es von der verbrauchenden Seite. Und das ist ja total fantastisch. Das heißt, wenn ich jetzt als Verbraucherstimme oder als verbrauchende Person feststelle, hier ist irgendwas total bescheuert, das wäre doch total sinnvoll, wenn man das vereinheitlichen würde, dann habe ich nicht Pech gehabt, sondern ich kann mich an euch wenden, weil ihr seid meine Stimme.
Genau. Man kann sich an uns wenden und einen Vorschlag machen. Letztendlich kann jeder einen Normungsantrag stellen. So ist ja das auch bei DIN ausgestaltet. Aber sinnvoll wäre es dann, wenn jemand wirklich einen Bedarf sieht, dann an uns heranzutreten, an den Verbraucherrat. Wir sind erreichbar auch über unsere Webseite. Die Kontakte kann man dann einsehen und dann kontaktiert man uns und wir setzen uns dann mit der Person in Verbindung und sprechen darüber, ob wirklich ein Bedarf besteht oder nicht. Und dann könnten wir unterstützen, dabei einen Normungsantrag zu stellen und entsprechend halt die Experten dafür dann auch akquirieren und uns in der Normung dafür engagieren.
Und das ist deswegen wichtig, weil man natürlich Verbündete braucht. Also theoretisch kann natürlich jede einzelne Person einen Normungsantrag einreichen und der kann natürlich auch so sinnvoll sein, dass man beim ersten Lesen sieht, wow, das braucht die Welt wirklich. Dann braucht man aber trotzdem Leute, die sagen, und ich finde das auch und wir fünf andere auch und gemeinsam geht man dann drei Schritte vorwärts und dann kommt man weiter. Deswegen, wir sind Menschen, nicht wahr? Wir leben zum Glück in einer Demokratie und keiner Diktatur und nicht eine Person kann sagen, das ist jetzt für alle wichtig und bums, das machen wir jetzt, sondern nein, wir gucken da zusammen drauf.
Absolut. Also nur gemeinschaftlich geht das. Und da sind wir auch darauf angewiesen, auf ein gutes Netzwerk. Deshalb, wir sind auch immer auf der Suche nach Experten und die sich in der Normung auch engagieren möchten. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Thema zu Ökodesign und Materialeffizienz für einen energieverbraucherrelevanten Produkten und suchen da auch jemanden mit Expertise. Abgesehen davon sind wir immer offen und freuen uns über neue Kontakte, sei es aus der Verbraucherszene, aber auch aus der Wissenschaft und dass wir uns da wirklich austauschen können und gemeinschaftlich an einem Strang ziehen.
Mhm, genau, ihr seid nicht allein. Der Verbraucherrat ist für euch da. Und ein zweiter Aspekt aus der USB-C-Geschichte ist auch noch ganz spannend, nämlich wenn aus der Normungswelt ein echter, ernst gemeinter Vorschlag kommt in Form einer Norm, und in diesem Fall sogar einer internationalen Norm, auf die sich eben die Branche und alle, die da mit zu tun haben, eben VerbraucherInnen und so weiter, haben sich auf etwas geeinigt. Dann ist es deutlich leichter, die politisch entscheidenden Menschen davon zu überzeugen, hört mal, hier gibt's schon was, ihr riskiert nichts, ihr macht nichts kaputt, es ist geprüft, es arbeiten schon etliche danach. Wie wär's? Bezieht das doch ein. Das ist wesentlich leichter, als wenn man sagt, ich habe hier eine gute Idee, die ist wirklich ganz toll, das musst du unbedingt machen.
Ja, also Normung bietet immer auch einen guten Handlungsrahmen und Empfehlungen und ja, darauf kann man sich verlassen, dass es sicher ist.
Jetzt haben wir ja eine Folge Normung gestern und wollen nicht nur über heute und morgen sprechen, sondern auch über gestern. Ihr habt nämlich 50-jähriges Jubiläum.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön, Dankeschön. Zwar erst Ende des Jahres im Dezember, die erste Sitzung vom DIN-Verbraucherrat hat am 5.12.1974 stattgefunden. Und ja, damals haben die angefangen mit 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mittlerweile sind wir 9 im Team. Wir hatten damals Projekte, die ersten waren, ich hatte recherchiert, Fahrräder, Waschmaschinen, Geschirrspüler, tragbare Feuerlöscher und Handkoffer. Im Prinzip decken wir diese Themen immer noch in unserem Portfolio ab, aber die Themen haben sich natürlich weiterentwickelt. Beispielsweise die Feuerlöscher. Mittlerweile arbeitet ein ehrenamtlicher Experte von uns intensiv in der Normung für Feuerlösch-Spraydosen, also Sprays, so groß wie Haarspraydosen, damit man kleine Brände zu Hause löschen kann und einfach auf den Knopf drücken kann. Und da vertritt er die Verbrauchermeinung.
Das ist ja ein komplett neues Produkt, das habe ich noch nie gesehen.
Das gibt es schon länger. Also ich habe es auch zu Hause. Ich kann es nur empfehlen.
Okay, Feuerlöscher mit Schlauch dran.
Nee, der ist ja kompliziert.
Und genau.
Irgendwie traut sich ja dann doch keiner, den zu verwenden.
Richtig.
Und dann ist es dann einfacher, dann diese Löschspraydosen zu haben für so kleinere Brände. Und damit kriegt man einen Brand sehr gut gelöscht.
Wie mein Weihnachtsbaum gelöscht, bevor er brennt.
Ja, bevor er Funken hochgeht.
Ja, genau. Okay, Feuerlöschspray, wieder was gelernt.
Ja.
Was gab's damals einen Anlass? Also gab es irgendeinen Missstand, wo man gesagt hat, wir brauchen hier jetzt mal wirklich die Verbrauchendenstimme drin, wir müssen jetzt mal irgendwas tun?
Also ich hatte einen ganz alten Ordner gefunden mit gelben Papieren und da hat auch das Protokoll der ersten Sitzung gefunden und mich hat die Frage auch interessiert. Damals hieß das DIN noch nicht DIN, sondern DNA,
aha,
Deutscher Normausschuss. Und in den 60er Jahren wurde im DNA ein Ausschuss gegründet zur Gebrauchstauglichkeit. Und in dem Ausschuss wurden halt die Gebrauchsgüter wie Haushaltsgeräte, Verbrauchsgüter dann schon normiert. Und dann stellte sich die Frage natürlich, für wen letztendlich nutzt der Verbraucher, kommt der in den Genuss und er muss sichere Produkte haben. Und von daher war damals schon das Bestreben, die Verbraucher als Vertreter in der Normung zu integrieren. Damals waren auch Stiftung Warentest vertreten. Und dann wurde beschlossen, dass der Verbraucherrat eingerichtet wird und auf eigenständigen Füßen steht in der Finanzierung, unabhängig vom DIN. Und da wurde schon beschlossen, dass das Ministerium, damals war es das BMWI, dann die Finanzierung übernimmt.
Spannend. Also ich habe selber mal so ein ganz kleines Beispiel erlebt davon, wie wichtig das ist, diese andere Sichtweise auf welch auch immer Produkt es ist, dass man da standardisiert, dass man die mit einbringt, dass man die nicht nur mitdenkt bei irgendjemandem im Hinterkopf und dann rutscht das im Hinterkopf ganz weit nach hinten, sondern dass da eine Person sitzt, die das im Zweifel dann auch nochmal sagen kann. Mhm. Und zwar das Beispiel, was ich mitgekriegt habe, das ist nicht 50 Jahre her, so lange bin ich noch nicht bei DIN. Da ging es um nutzeroffene Übergabeeinheit, hieß das, glaube ich. Wir haben es Paketboxen genannt intern. Es ging um die Idee, dass man in Mehrfamilienhäusern zusätzlich zum Briefkasten noch einen Kasten für Pakete hat. Aber die brauchen ja viel Platz. Also wollte man nicht für sämtliche Wohneinheiten jeweils ein eigenes haben, sondern immer für so und so viele eins, was man sich halt teilt. Und das bedeutet, dass es ein ausgeklügeltes Schließsystem braucht, wo jedweder Distributionsservice was reinlegen kann, jede Person was rausnehmen kann, immer nur genau die, deren Paket da gerade drin liegt und die Oma aus dem Oberstock, die kein Smartphone hat, muss auch irgendwie drankommen. Also saßen da entsprechend viele Nerds, sage ich jetzt mal, voller Respekt und Bewunderung und haben sich ausgedacht, wie man das eben hinkriegt. Und der Verbraucherrat saß auch da und ich bin mir ziemlich sicher, die Dame vom Verbraucherrat hätte es nicht programmieren können, hat dann aber im richtigen Augenblick gesagt, Leute, und das Ding muss von innen zu öffnen sein. Und die Nerds waren so, warum genau, falls es sich die Pizza anders überlegt? Und dann meinte sie, unterschätzen Sie nie die Kreativität von spielenden Kindern. Das Ding muss von innen zu öffnen sein. Und so ist diese Anforderung reingekommen, weil natürlich alle Anwesenden sofort verstanden haben, was das bedeutet, wenn man es nicht von innen öffnen kann und ein spielendes Kind sich da rein verirrt.
Absolut, ja. Ist in meiner Familie auch mal passiert, dass mein Bruder sich versteckt hat und das war ganz knapp. Ne? Also von daher ist das eine ganz, ganz wichtige Anforderung und ich bin der Kollegin absolut dankbar, dass sie das in die Normung mit eingebracht hat. Mhm. Ja, total wichtig.
Fand ich auch ein ganz beeindruckendes Beispiel, weil das so zeigt, man muss nicht selber die Sache herstellen können, man muss sie nicht programmieren können, man muss sie noch nicht mal verstehen, aber man muss die Nutzung der Sache verstehen, um eine sinnvolle Anforderung an diese Sache formulieren zu können. Das war ja in dem Fall eben eine Anforderung an die Sache im Gebrauch eines Mehrfamilienhauses mit vielleicht vielen kleinen Kindern.
Ja, absolut. Manches Mal denkt die Wirtschaftsseite oder andere, ja, wir sind ja auch Verbraucher, aber letztendlich, die sind so in ihrem Fachbereich und denken so in dieser Welt. Und wir denken, ja, okay, wie ist das dann wirklich im Alltag zu nutzen? Und wo gibt es Gefahrenzonen und Risiken? Und die versuchen wir im Vorfeld schon zu durchdenken und bringen die dann ein.
Und das ist auch wieder das Tolle an der Normung, dass diese Sichtweisen in Personen zusammensitzen. Dass also nicht eine Person die Aufgabe hat, alles zu bedenken und im Blick zu haben und abzudecken und alle Fragen zu beantworten, sondern es sitzen diese verschiedenen Blickwinkel zusammen und diskutieren gemeinsam und lernen voneinander, fangen an, sich gegenseitig zu verstehen, falls sie das nicht eh schon tun. Und dann kommt natürlich als Ergebnis was ganz anderes dabei raus, was dann auch zu Recht dieses Vertrauen genießt, was Normen eben genießen und was dann auch Produkte nach Normen genießen.
Genau. Ja, wir schieben auch Projekte an und wir versuchen, die Verbrauchermeinung im Vorfeld auch abzuholen. Und zwar über Studien. Wir haben durch die Finanzierung vom Ministerium einmal im Jahr die Möglichkeit, Studien in Auftrag zu geben. Und das ist auch immer ein ganz spannendes Thema. Und auf deren Ergebnisse und Grundlagen, die versuchen wir dann später in der Norm einzubringen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Mhm. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Studie gerade noch am Laufen, hochaktuell. Ende des Jahres wird sie erst erscheinen. Und das Thema ist sozusagen in aller Munde, aber schmeckt halt nicht jedem. Das sind die angebundenen Deckel. Wer kennt sie nicht? An den Einwegflaschen oder an den Tetrapacks. Genau. Und es gibt absolut jetzt im Markt ganz, ganz viele verschiedene Verschlusslösungen. Und wer hat sich nicht darüber schon mal geärgert? Also ich ärgere mich regelmäßig. Und auf jeden Fall sind die wirklich nicht gebrauchstauglich oder verbraucherfreundlich. Und aber sie sind seit Juli 2024 verpflichtend in der EU aufgrund der Einweg-Kunststoffrichtlinie. Und die hat ja zum Ziel, bis 2030 sozusagen die Kunststoffabfälle zu reduzieren. Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, ob das so zielführend ist, wenn die Verbraucher so drüber ärgern und jeder Zweite mindestens den Deckel abreißt, weil er so frustriert ist und das dann doch irgendwie in der Umwelt landet. Und das ist jetzt die erste unabhängige Studie, die die Verbraucherakzeptanz zu diesen Deckeln untersucht und die Vor- und die Nachteile der Deckel und auch die Eigenschaften und insbesondere die schutzbedürftigen Gruppen, also welche Probleme oder was sehen die Kinder und älteren Personen oder Menschen mit Behinderung, welche Probleme stehen sie gegenüber? Und das versuchen wir mit dieser Studie abzudecken. Und dann werden wir diese Ergebnisse und wir hoffen darauf, dass wir darauf abzielen können, eine einheitliche, gute Verschlussmöglichkeit dann vorschlagen zu können und das in die Normung einzubringen und dass dann auch die Wirtschaft auch offen dafür ist und das dann auch umsetzt. Weil letztendlich ist das ja auch für die Wirtschaft, die würden dann ein positives Image bekommen, weil die Kunden würden sich nicht über ihr Produkt ärgern und wahrscheinlich wird, wenn man sich darüber ärgert, wird das ja auch die Kaufentscheidung beeinflussen. Das versuchen wir jetzt auch zu untersuchen, ob das dann tatsächlich der Fall ist. Und von daher ist das eigentlich für alle Seiten gut. Erstmal für die Verbraucher und auch für die Umwelt, dass die Deckel tatsächlich dranbleiben und natürlich auch für die Wirtschaft.
Ja, spannend. Das stimmt. Also das braucht wirklich größere Kniffe, wenn man das Ding vor allen Dingen auch wieder zudrehen möchte. Also es gibt ja, ich habe auch tatsächlich schon verschiedene Modelle gesehen. Es gibt welche, die kriegen das super gelöst, dass man auch wirklich sehr einfach auf- und zuschrauben kann. Es ist ja gar nicht nur während des Trinkens, dass man diesen Deckel an der Backe kleben hat, sondern man kriegt den ja hinterher hier nicht wieder auf diese Flasche drauf. Genau. Und dann läuft der Inhalt aus.
Ist mir auch schon passiert. Sehr, sehr ärgerlich.
Ja, cool.
Ja, es gibt sogar, dass man sich daran verletzen kann. Es gibt ja sozusagen diese Haifischzacken. Und wenn man dann den Deckel im Gesicht, im Mundbereich oder im Nasenbereich hat, gerade bei Kindern, die können sich dann schon Schnittwunden zuziehen.
Ja, die haben ja noch viel zärtere Haut und wissen vielleicht nicht unbedingt, dass man das vorher beiseite dreht und dann erst trinkt, weil... Genau. Sie haben jetzt Durst.
Es wird ja nicht jeder Flasche oder ein Deckel eine Anweisung beigelegt, wie man damit umzugehen hat. Von daher wäre es sinnvoll, wirklich eine einheitliche Lösung zu haben, dass jeder weiß, wie man damit umzugehen hat.
Ja, ich meine auch so ein Schraubverschluss. Wir haben uns wahnsinnig dran gewöhnt. Deswegen glauben wir, jeder weiß, was ein Schraubverschluss ist. Aber auch das muss man erstmal lernen, wie es geht. Und ja. Im Gegensatz zum Kronkorken kriegt man den Schraubverschluss wieder zu, den Kronkorken nicht. Das heißt, wir sind das ja eh schon gewohnt, dass es verschiedene Flaschenabdeckungssysteme gibt und da jetzt zu sagen, gut, dann lass mal den vereinheitlichen so, dass erstens das Ding dran bleibt und zweitens man es trotzdem gescheit auf und zu kriegt.
Ja, und vor allen Dingen, es ist auch schwieriger, das aufzumachen mittlerweile, weil die sind einfach auch niedriger geworden und die Flaschenwände sind auch dünner gestaltet und es kriegt halt nicht mehr jemand geöffnet. Mhm. Das ist gerade bei so an so Sommerhitzetagen natürlich fatal.
Ja, und dann drückt man die Flasche zu, weil man ein bisschen mehr Kraft aufdrücken möchte und dann kriegt man es auf und dann kommt
das kommt die Fontäne entgegen.
Das ist sehr schön zu wissen, dass ihr da schon längst dran seid und dass ihr das selber irgendwie natürlich erlebt, dass das ein Thema ist und dass ihr natürlich, wenn ihr einen Alltag bestreitet, natürlich immer das Mitlaufen habt. Ist das jetzt was, worüber ich mich gerade total ärgere? Könnte es sein, dass sich darüber andere auch ärgern? Sollten wir da vielleicht mal tätig werden?
Genau. Ja, da an solchen Themen sind wir direkt dran.
Cool.
Ja. Also die Studie ist sogar kostenlos. Kann man die dann über unsere Webseite dann downloaden.
Kann man auch noch teilnehmen als teilnehmende Person der Studie? Also sammelt ihr noch Daten?
Nee, wir haben jetzt jemanden beauftragt, einen Studienauftragnehmer und also Versuche sind schon durchgeführt worden und jetzt werden Experteninterviews auch geführt. Genau.
Okay. Mhm. Coole Sache. Du hast vorhin noch ein paar andere spannende Themen aufgezählt, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Diese ganze KI-Familie, Smart, whatever, da hast du bestimmt auch coole Beispiele.
Ja, also wir sind da in der Normung von Smart Toys. Da hatten wir nämlich auch eine Studie in Auftrag gegeben. Und zwar 2019 die Studie Digitalisierungsaspekte und Verbraucheranforderungen in Bezug auf smartes Spielzeug, Umsetzung in der Normung. Und das Ergebnis der Studie hat gezeigt, dass die Verbraucheranforderungen an smartes Spielzeug nur unzureichend berücksichtigt wurden in der Normung. Und deshalb hat unser Mitarbeiter, Experte in dem Bereich, sich sozusagen mit der Funkanlagenrichtlinie beschäftigt und darauf hingewirkt, dass Smart Toys in der Funkanlagenrichtlinie jetzt auch berücksichtigt werden und die Funkanlagenrichtlinie geändert wurde. Und parallel gab es einen Normungsantrag zu Cyber Security und dort hat er auch darauf hingewirkt, dass Smart Toys auch da berücksichtigt wurden. Und er arbeitet in der europäischen Normung mit. Er macht sich dafür stark, dass die Datenschutzeinstellungen nur von Erwachsenen und nicht von den Kindern geändert werden können und die Daten der Kinder geschützt werden und nicht für Marketingzwecke genutzt werden und es auch keine versteckten Kosten über die In-App-Käufe gibt und auch keine jugendgefährdenden Inhalte über Chatfunktion geteilt oder verteilt werden können. Und so hat er die Ergebnisse dieser Studie dann auch in die Normung eingebracht.
Über was für Toys sprechen wir da? Sprechen wir da über Handyspiele oder sprechen wir da über die Puppe, die sagt, ich möchte gewickelt werden?
Ja, damals war es Kayla. Da ist es dann aufgefallen, dass die einfach Daten gezogen hat. Und es gibt aber auch immer wieder Möglichkeiten. Also man zieht sich eine App runter aufs Smartphone und es hat so eine Einschlaffunktion und trendige Pokémon-Figuren. Und letztendlich geht es in erster Linie anscheinend darum, Daten zu sammeln. Und darauf muss man einfach verstärkt drauf achten in unserer digitalen Welt. Und gerade die Kinder, die müssen geschützt werden.
Es ist aber auch spannend, dass das ein Thema ist, um das man sich kümmern muss, wo man doch denkt, wir wollen das in der EU eh nicht, dass uns Daten geklaut werden. Wir haben ja schon diese super Datenschutzrichtlinien und da steht irgendwie jemand am Rande der EU und passt drauf auf, dass kein Spielzeug hier reinkommt, was Datenklau betreiben kann. Aber so stellt man sich das wahrscheinlich nur im Traum vor, oder?
Ja, anscheinend. Also läuft das nicht so einfach, ne? Also man muss harte und hohe Anforderungen stellen und die müssen natürlich letztendlich dann auch umgesetzt werden und auch überprüft werden.
Das stelle ich mir besonders spannend vor, dass man das ja erstmal rausfinden muss, ob das hier um einen Datenklau geht oder nicht.
Mhm. Ja,
Spannend. Und du sagst, das ist gerade aktuell. Das heißt, da kann ich euch dann nächstes oder übernächstes Jahr zu einladen, wenn die entsprechenden Dokumente veröffentlicht werden und dann.
Ja, in diesem Jahr soll noch die entsprechende Norm, die DIN EN 18031 Teil 2 zu den Sicherheitsanforderungen an Funkanlagen veröffentlicht werden. Und da hat sich ja der Mitarbeiter von uns wirklich für stark gemacht, dass hohe Beurteilungskriterien halt geschaffen wurden und eingebracht wurden und dass da einen geringen Interpretationsspielraum in der Norm für gibt. Und genau.
Also glaubt man ja nicht als verbrauchende Person, als Normalo, dass die Funkanlagennorm irgendwie für mich spannend wäre, aber ist
ja,
sie.
Total.
Spätestens wenn mein Toaster mit mir redet, sollte ich drüber nachdenken, ob der wohl mit der Funkanlage gesprochen hat.
Alles, was mit dem digitalen Bereich zu tun hat, also da, wir hatten ja gerade über die USB-C-Kabel gesprochen, da ging es auch um die Funkanlagenrichtlinie und hier bei den Smart Toys ebenso.
Merke, alles, was smart in meinem Home ist, gehört irgendwie in diese Funkanlage rein. Klingt unsexy, ist aber so.
Ja, also alles, was funken kann, in dem Sinne diese Geräte und ja. Das hat mit der Funkanlagenrichtlinie zu tun.
Das ist nicht nur Justus Jonas von den drei Fragezeichen, der Funker ist oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Jetzt habe ich mir noch ein paar andere Themen aufgeschrieben, bei denen ich euch irgendwie gesehen habe, die auch irgendwie ganz einleuchtend und gleichzeitig spannend klingen, nämlich bei Schulranzen zum Beispiel. Mhm. Helft ihr mitzuwirken, dass der Schulranzen mich aushält, wenn ich als 6., 7., 8. Klässler auf meinem Schulranzen sitze, wenn ich mal wieder stundenlang auf den Bus warte?
Bei den Schulranzen geht es vor allen Dingen darum, dass die Schüler, wenn sie zur Schule gehen oder den Ranzen auch abends aufhaben, in der Dunkelheit im Winter nach Hause gehen, gut erkennbar sind. Und in erster Linie bei dieser Schulranzennorm, der DIN 58124, war es unserem ehrenamtlichen Experten ein ganz großes und wichtiges Anliegen, dass ausreichend Fläche vorhanden ist für die fluoreszierenden Materialien. Also die dafür sorgen, dass man am Tag, besonders bei Nebel oder in der Dämmerung, dann besser erkennbar ist. Und die Hersteller, da gab es ganz viel Streit in der Normung und die wollten halt diese Flächen geringer halten, um da einfach mehr für schöne Bildchen nutzen zu können. Außerdem haben denen die Farben nicht so gepasst von dem fluoreszierenden Material. Es war, glaube ich, alles nur in Gelb gehalten oder Orange. Und das Orange beispielsweise hat dann nicht so zu dem pinken Schulranzen gepasst. Und da gab es dann immer viele Diskussionen in dem Normungsgremium. Aber unser Experte hat sich da erfolgreich für eingesetzt, dass diese 20% fluoreszierende Fläche erhalten bleibt. Er hat natürlich einen guten Kompromiss gefunden mit im Konsens mit allen zusammen. Und jetzt muss es jetzt nicht nur eine Farbe sein, sondern es können jetzt mehrere Farben sein. Zum Beispiel Orange ist später dazugekommen, die eine ähnlich hohe Fluoreszenz dann aufweisen. Und der Schulranzen muss außerdem 10% so retroreflektierendes Material verfügen, damit die Kinder dann auch im Dunkeln besser gesehen werden. Die Norm, die ist jetzt nicht gesetzlich verpflichtend, aber sie wird dann bei der Stiftung Warentest als Basis genommen für die Tests. Und Stiftung Warentest testet, glaube ich, im April geht's los mit den Tests meistens. Dann kaufen die Eltern dann auch fleißig die Schulranzen, versuchen zu gucken, welcher Schulranzen ist sicher für mein Kind. Und dann erscheinen meistens die Tests um den Dreh. Und wenn die nicht den Anforderungen der Norm speziell zu den fluoreszierenden Materialien und retroreflektierenden Materialien dann entsprechen, dann bekommen sie ein mangelhaft.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussionen innerhalb des Gremiums nix sind im Vergleich zur Diskussion, die man mit einem Kind hat. Ich will aber den mit den Dinos. Ja, aber der ist nicht sicher. Ja, aber den will ich. Oder man will ja auch nicht Eltern sein, dessen Kinder die einzigen Uncoolen mit einem orangenen Schulranzen sind. Ich hoffe, dass die Herstellenden sich da ein cooles Design ausdenken. Da ist ja eigentlich ganz schön, wenn die 80er wieder modern werden, wo Neon sowieso modisch war. Und wenn man dann irgendwie Neon-Dinos auf einem Neon-Planeten hat, dann kann es ja eigentlich nur noch gut werden.
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und man kann ja auch Trends setzen, glaube ich, als Hersteller. Und letztendlich, ich bin auch Mutter eines Schulkindes, ist es mir wichtiger, dass mein Kind wirklich sicher zur Schule kommt und gesehen wird im Fall des Falles, anstatt dass er einen super coolen Rucksack hat.
Ich bin für Glitzer. Glitzer hat immer gezogen.
Ja. Aber man kann ja auch später vielleicht noch irgendwie das noch dran kleben mit irgendwelchen Stickern und das geht ja auch.
Spannend, spannend. Im Lebensmittel-Online-Handel hatten wir ja, glaube ich, auch sogar richtig bei einem Dokument miteinander zu tun.
Genau.
Da kenne ich aber nur meine Sichtweise und nicht eure. Erzähl mal eure.
Ja, also das fing schon damals an. Wir hatten ja gerade schon von Stiftung Warentest gesprochen. 2018 hatte die Stiftung Warentest einen ersten Test herausgegeben und Lebensmittel Lieferdienste überprüft. Das waren 10 damals an der Zahl.
Wir sprechen jetzt nicht über Lieferando, also nicht über die fertig zubereitete Lebensmittel bringen. Ja. Wir sprechen auch nicht über die Tiefkühl-Lebensmitteldienste, sondern die frische, unzubereitete Lebensmittel bringen.
Genau. Die man so im Supermarkt kaufen kann und auch die Supermarktketten. Einige von denen bieten ja auch Lieferdienste an, aber auch größere Online-Händler. Also senden dann per Paket oder die haben einen aktiven Kühltransporter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf jeden Fall meistens dann doch mit im Paket. Und da kommen Kühlmittel rein und die werden dann nach Hause geliefert. Genau. Mhm. Und das wurde dann getestet, aber keiner schnitt gut ab. Also Jeder zweite nur mit ausreichend und die übrigen mit befriedigend. Das Schlimmste war, dass von den 245 Kühlwaren 136 viel zu warm angeliefert wurden. Und das kann natürlich ja zum Risiko werden. Letztendlich, wenn es gerade sich um leicht verderbliche Lebensmittel handelt, zum Beispiel Lachsaufschnitt war auch mal ein Produkt, was die dann bestellt. genau. Und ja, als Verbraucher, das war auch das größte Problem, was angezeigt wurde, also benannt wurde. Wir haben nämlich dann auch eine Studie auch da wieder in Auftrag gegeben, um die Verbrauchersicht im Bereich Lebensmittel-Online-Handel herauszufinden und für die Norm halt entsprechend, sage ich mal, Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Und aber der Test der Stiftung Warentest, das hat uns dann gezeigt, da ist schon mal ein Bedarf in der Norm. Und daraufhin haben wir die Studienauftrag gegeben. Und es wurde halt dann auch festgestellt, dass gerade die Einhaltung der Kühlkette, der Verbraucher kann das einfach nicht nachvollziehen. Hat sich der Transport verzögert? Ne? Und da, woran kann ich erkennen, dass jetzt die Kühlkette unterbrochen war oder nicht mehr ausreichend gekühlt ist? Und das war dann, was wir festgestellt haben. Dann war auch ein großes Thema, das Thema bei den gefährlichen Kühlmitteln. Also die Pakete sind dann ausgestattet mit Trockeneis und die können ausgasen und sozusagen zu einer Erstickungsgefahr führen. Mhm. Von daher haben wir uns auch für Sicherheitsanforderungen in der Norm stark gemacht, dass die entsprechend mit Warnhinweisen ausgestattet werden, verpackt werden und den Verbrauchern dann auch entsprechende Informationen gegeben werden, wie die damit umzugehen haben und wie sie das Trockeneis und die Kühlmittel auch fachgerecht dann sachgerecht entsorgen können. Genau. Mhm. Wir hatten sozusagen dann erstmal an einer DIN-Spezifikation mitgearbeitet. Da hatten wir auch zusammen dran mitgearbeitet. Da hatten wir die Ergebnisse schon mal reingebracht. Nachdem die Spezifikation nach einem Jahr der Praxis, hatten wir einen Antrag gestellt, einen Normungsantrag, weil letztendlich die Spezifikation, die nach 3 Jahren werden die überprüft und maximal haben sie eine Lebensdauer von 6 Jahren und dann werden sie zurückgezogen und bis dahin sollten die Inhalte idealerweise in eine Norm überführt werden. Und damit diese Regelungslücke nicht entsteht, haben wir dann schon den Normungsantrag gestellt und sind dann im Normungsgremium zusammengekommen und haben auf der Basis der DIN-Spezifikation und der Studienergebnisse eine Norm erarbeitet. Ein Gremium DIN 10543.
Die Zahlen sagen mir immer noch nichts. Ich bin seit 8 Jahren da, die Zahlen sagen mir immer noch nichts.
Ich muss sie auch strikt auswendig lernen, jeden Tag die Vokabeln. Nein, aber es geht. Wenn man daran selber mitarbeitet, dann kann man sich das dann auch merken. Ja, und da haben wir uns natürlich für die Lebensmittelsicherheit eingesetzt, aber ganz speziell dann auch für die Informationen an die Verbraucher. Also, dass auf dem Paket beispielsweise draufsteht, dass es sich um kühlpflichtigen Inhalt handelt. Also beispielsweise, wenn der Bote dann das ausliefert und man ist dann doch nicht zu Hause, wenn der Nachbar es entgegennimmt, dass er weiß, okay, es muss wohl kühl gehalten werden, dass er das dann nicht direkt in die Sonne stellt oder neben die Heizung und davor gewarnt ist. Und letztendlich haben wir uns auch da durchsetzen können, dass auch draufgeschrieben wird von den Herstellern, wie sie die Kühlkette einhalten. Entweder, dass sie es beispielsweise kontrollieren und garantieren die Sicherheit der Kühlkette durch Prüfungen per Datenlogger oder dass sie draufschreiben, okay, die Kühlung ist garantiert bis zum 11.11., 11.11 Uhr ungefähr oder nach Anlieferung noch die nächsten 12 Stunden. Das wissen die ja im Vorfeld. Und dann gibt es ja auch noch eine gewisse Reservekühlzeit, die sie einberechnen können. Und dann sind diese Angaben, die können schon gemacht werden. Und die sind natürlich für den Verbraucher total wichtig. Besonders, wenn er so eine Abstellgenehmigung auch erteilt.
Ja, das ist der Hammer. Das ist so ein spannendes Thema.
Ja, wer mehr darüber wissen möchte, es gibt nicht nur die Norm, die im März erschienen ist, 2022, sondern auch ein Kommentarbuch, an dem wir mitgearbeitet haben. Unser ehrenamtlicher Experte ist da der Autor und ich hatte den Part mit den Verbraucherinformationen übernommen und auch dazu den Abschnitt geschrieben.
Genau, weil nämlich Normen auch für ganz normale Menschen spannend sind und die Auswirkungen bemerkbar sind und gut oder schlecht sein können, je nachdem, ob es Normen gibt oder nicht.
Ja.
Das mit den Lebensmitteln fand ich aus meiner Sicht extrem spannend. Also ich habe nicht mitgearbeitet im Sinne von, dass ich den Inhalt gestaltet hätte, das darf ich nicht, hätte ich auch gar nicht gekonnt, sondern ich habe einfach das Gremium betreut damals. Und uns hatte ein Startup kontaktiert in die Inspect-Team, also im Spezifikationsteam und hat eben gesagt, hier, wir haben festgestellt, wir liefern diese Dinge aus und irgendwie kriegen wir das nicht in den Griff. Wir bräuchten da mal irgendwie, dass wir da was machen. Und dann kam eben auch von der Seite, dieser Bedarf war also quasi von zwei Seiten zu dienen gekommen. Und das Gremium für Lebensmittelsicherheit war auf dem Standpunkt, ist doch dasselbe wie im Laden, orientiert euch doch einfach daran. Und die AkteurInnen haben gesagt, nee Leute, das ist was komplett anderes. Mhm. Es hat einen ganz anderen Übergang in den Verantwortungsbereich der VerbraucherInnen. Man muss da ganz anders gesetzlich, also gesetzlich nicht, aber es ist einfach ein anderer Punkt. Man muss irgendwie da was finden. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Da waren wirklich sehr viele auch beteiligt. Waren wir, glaube ich, 56 ExpertInnen. Das war richtig
ja, groß. Ja, also das war wirklich spannend. Erstmal die Inspekt zu erarbeiten, das war ja auch ein erster richtiger und guter Schritt. Aber dann nochmal zu sehen, wie sich der Inhalt in der Normung nochmal qualitativ extrem gesteigert hat, dadurch, dass auch weitere Experten dazu gekommen sind, auch von der öffentlichen Hand, von der Lebensmittelbehörden, von der Überwachung und weitere von Verbraucherorganisationen und aus der Wissenschaft. Also die Konstellation des Gremiums ist auch entscheidend. Und natürlich, wie diskutiert wird. Es waren anstrengende Diskussionen und langwierige Diskussionen. Aber es ist dann auch immer spannend und faszinierend, dass man dann doch zu guten Entscheidungen dann kommt, mit denen alle irgendwie leben können, also dem Konsens.
Kann ich bestätigen aus den Gremien, die ich selber betreuen durfte, dass es am Anfang für die AkteurInnen meistens überraschend ist, dass wir nicht auf den Tisch hauen und sagen, so genug gequatscht, wir machen es jetzt so und so, sondern dass wir abwarten, bis man sich zu Ende ausgesprochen hat und eine Gemeinsamkeit findet. Und was auch überraschend ist oft für Leute, die zum ersten Mal mit uns arbeiten, ist, dass sie wirklich in Eigenverantwortung die Gemeinsamkeiten suchen müssen, dass wir nicht sagen, hier, du hast doch dieses und ihr habt jenes, das ist doch dasselbe, lass mal das festlegen, sondern dass wir wirklich nur in Anführungsstrichen den Rücken frei halten und wenn es schief geht, gibt es die ganzen Einspruchsverfahren, Schiedsverfahren und so weiter. Aber diese eigentliche Gremienarbeit ist sehr, sehr eigenverantwortlich. Also die Leute, die da zusammensitzen und die Sache von allen Seiten betrachten und besprechen, haben auch die Aufgabe, gemeinsam herauszufinden, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten. Und wenn man diese Aufgabe hat, sich nicht gegenseitig zu überstimmen und toller zu sein als die anderen und niederzuquatschen, sondern die Gemeinsamkeit zu finden, dann kann man das erstaunlicherweise richtig gut.
Ja.
Und dann werden die Gespräche auch viel konstruktiver und mit dem Ergebnis, vielleicht jubeln nicht alle, aber dieses Gefühl von, okay, damit kann ich wirklich leben, das geht wirklich, da geht man ganz anders raus.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Manchmal muss man ein Thema, auch gerade wenn es so wichtig ist, zwei, dreimal halt besprechen. Und das ist ja auch ein Entwicklungsprozess.
Und das kann sich natürlich auch verändern, natürlich. Deswegen werden Normen ja auch immer wieder aus der Schublade gezogen und man guckt sich an, hat sich was getan. Du hast eben die Spezifikation erwähnt, dass die keine unendliche Lebensdauer hat. Das ist sozusagen innerhalb der Normungswelt der Testballon. Da guckt man, ist das Thema relevant? Wird es benutzt? Ist das schon so gut, wie es ist? Kann es so in die Normung überführt werden? Oder muss daran nochmal ein bisschen was geändert werden und quasi ein variierter Testballon nochmal steigen gelassen werden? Oder war es eine nette Idee, interessiert aber keinen, dann kann man es auch wieder zurückziehen. Also so.
Ja.
Jetzt, wenn ihr 50 werdet, ihr feiert doch bestimmt. Feiert ihr?
Ja, natürlich feiern wir. Wir feiern Anfang Dezember, am 3. Dezember hier im DIN-Konferenzzentrum und da werden hochkarätige Gäste aus der Verbraucherszene erwartet, aber auch natürlich vom Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Da wird die parlamentarische Staatssekretärin Frau Hoffmann da sein und ein Grußwort halten. Und ich hoffe auch die Vorständin von der Verbraucherzentrale Bundesverband, von Stiftung Warentest. Wir werden ungefähr 100 Personen empfangen und wir freuen uns sehr, da zu zeigen, wer wir sind. Oder viele kennen uns auch schon. Unsere Ehrenamtlichen werden auch da sein. Denen werden wir dann auch danken können. Davor werden wir unser sozusagen Normungsseminar für unsere Ehrenamtlichen zur Digitalisierungsnormung, das ist das große Thema in diesem Jahr, halten. Und ich freue mich schon sehr darauf.
Und dann hoffen wir auf noch mindestens weitere 50 Jahre erfolgreiche Verbrauchervertretung in der Normung.
Ja.
Und wer sich jetzt dafür interessiert, der guckt einfach auf www.dien.de nach Verbraucherrat oder wo seid ihr?
Genau, wir sind über die Webseite von DIN zu finden, aber wir sind auch auf Plattform X noch und später in naher Zukunft bei LinkedIn auch zu finden. Ja, aber viele Informationen findet man über unsere Webseite.
Und wenn man da jetzt stöbert und denkt, Mensch, das ist doch genau mein Thema, da würde ich doch mich gerne einbringen, dann kann man sich einfach bei euch melden, bei dir, Nathalie zum Beispiel, oder auch bei anderen, die da
genau,
aufstehen.
Genau, genau. Also auf unserer Webseite, da zeigen wir an welchen Themen wir auch Experten suchen noch. Aber letztendlich, wer Interesse hat, kann sich immer an uns wenden.
Und zwar Interesse entweder im Sinne von, ich habe Expertise in diesem oder jenem, oder ich sehe da einen Missstand.
Ja, beides, ne? Also genau. Letztendlich, das muss man immer dann herausfinden. Was heißt, allgemeines Interesse, sich in der Normung zu engagieren, ist halt schwierig. Man muss schon Expertise mitbringen und wir müssen halt auch dieses Projekt überhaupt im Arbeitsprogramm führen oder es muss überhaupt in der Normung stattfinden oder es muss wirklich Bedarf für die Normung sein und ein Normungsantrag gestellt werden.
Genau, wenn etwas noch nicht in der Normung stattfindet, redet trotzdem mit uns, weil es werden ja auch immer wieder neue Gremien gegründet, weil man feststellt, die Welt dreht sich weiter, die Technologie schreitet voran, es gibt was Neues. Also vor 50 Jahren gab es KI noch nicht in der Normung, jetzt schon. Das entsteht irgendwann und das kann nur dann entstehen, wenn es zu uns kommt. Und deswegen hier immer der Aufruf, meldet euch bei uns, wenn irgendwas ist.
Genau, meldet euch bei uns und wir suchen immer wieder, wie gesagt, Experten und neue Kontakte und freuen uns.
Und man kann echt ein bisschen was tun. Also ich meine, man braucht manchmal einen langen Atem, siehe USB-C, aber was haben wir uns nicht alle über den Kabelsalat geärgert und haben uns nicht in jedem Gespräch gesagt, kann da nicht mal jemand, warum ist denn das nicht, man muss doch. Und siehe da, der Verbraucherrat macht.
Ja, absolut.
Großartig. Ich wünsche euch alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ja, freue mich drauf, dass wir uns dann in den nächsten Jahren wiedersehen und ich neue spannende Themen von euch in den Podcast aufnehme.
Ja, vielen Dank, Amelie. Bis dann.
Bis dann. Ciao, Nathalie.
Tschüss.
Ameisentalk ist ein Podcast von DIN Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.